Guten Tag zu einer neuen Folge Climate Gossip. Wir melden uns endlich mal wieder nach einer sehr wohlüberlegten Pause. Es hat jetzt mal wieder ein paar Wochen gedauert. Und wir ist auch eigentlich nur so ein bisschen eingeschränkt, weil ich bin nur zur Hälfte. Ich fühle mich nur zur Hälfte hier richtig bei Climate Gossip wohl, weil Jule heute nicht da ist. Jule ist gerade in Italien, macht eine wohlverdiente Auszeit, schreibt ihre Masterarbeit. Und trotzdem war es uns total wichtig, dass wir heute eine Podcast-Folge aufnehmen, weil heute ja ein sehr interessanter Tag war klimapolitisch. Und deshalb habe ich mir wieder jemanden dazu eingeladen und freue mich richtig, richtig, richtig doll, dass Niklas Illenser heute zu Gast ist. Hallo Niklas, schön, dass du da bist bei Climate Gossip.
Hallo Samira, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns schon, wir müssen ehrlich sein, Niklas und ich freuen uns jetzt schon seit so ungefähr einem Monat, dass wir das,
das
heute zusammen machen können. Und ja, also expertisemäßig freue ich mich noch umso mehr, dass du heute da bist und auf deine Analyse. Okay. Du arbeitest beim MCC, beim Mercator Klimainstitut. Magst du mal kurz sagen, also weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, mich so mit Klimapolitik auseinanderzusetzen, da konnte ich mal mit diesen ganzen Instituten nicht so wirklich was anfangen. Also was macht ihr eigentlich? Was steckt dahinter? Was machst du eigentlich ganz genau?
Also wir machen ganz viel natürlich.
Klar.
Ich arbeite dort als Policy Analyst. Das heißt, ich bin in einer Unit, in einem Team, was sich besonders mit der wissenschaftlichen Politikberatung beschäftigt. So ein bisschen sehen wir uns als Intermediator zwischen Politik und Wissenschaft. Was wir tun, basiert aber natürlich auf den wunderbaren wissenschaftlichen Analysen meiner vielen KollegInnen im Institut. Die eine oder andere mag uns vielleicht im Gedächtnis haben von der CO2-Bepreisung. Da ist die letzten Jahre viel passiert, beziehungsweise da hat das MCC die letzten Jahre viele Debattenbeiträge eingebracht, auch zum Klimageld. Ottmar Edenhofer, unser Direktor, oder aber auch Brigitte Knopf, unsere ehemalige Generalsekretärin, ist vielleicht auch einigen ein Begriff.
Also ihr schreibt quasi einfach kurze Paper, kurze Analysen und beratet Politik und beschäftigt euch so mit großen klimapolitischen Themen,
genau,
oder? Kann man
genau.
Das so zusammenfassen?
Also meine Rolle ist, einfach sehr nah an der Politik zu bleiben, zu schauen, was wird da gerade diskutiert, welche Themen sind virulent und wo können wir da reingehen und eben wissenschaftlich beraten.
Ja, und wer Climate Gossip ganz besonders aufmerksam hört, der kennt Niklas wahrscheinlich auch schon, weil du hast uns auch zwischendurch mal Einschätzung per Sprachnachricht geschickt, vor allen Dingen, wenn es so um Finanzpolitik ging und so, Klimageld, KTF, Klimatransformationsfonds, da kennst du dich ganz schön gut aus. Und ich spoilere hier an der Stelle schon mal ein bisschen, es könnte sein, dass wir da irgendwann nochmal drüber sprechen. Ich lasse das jetzt einfach schon mal hier so liegen.
Das ist ein sehr schöner Teaser.
Weil das vielleicht wichtig werden könnte in den nächsten Wochen, mal schauen. Aber egal, heute, 3. Juni, wir zeichnen abends auf. Ich habe mir ein bisschen Halsschmerzen, ich bin nicht ganz fit, aber es ist ein sehr interessanter Tag heute, weil der Expertenrat für Klimafragen, da wo Brigitte Knopf auch öfter sich äußert, die hast du ja eben schon erwähnt, das kennt man dann, da sitzen die da bei der Bundespressekonferenz vor dieser blauen Wand und stellen wieder was vor. Heute haben sie das Sondergutachten vorgestellt, um die Projektionsdaten vom Umweltbundesamt zu bewerten. Da haben, also Jule und ich haben da irgendwie 5000 Podcast-Folgen ja schon so aufgenommen, einfach weil das in den letzten Monaten so wichtig wurde. Aber, und das finde ich so lustig, ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber Mitte März gab es das schon mal, also quasi hat der Expertenrat für Quatsch, da hat das Umweltbundesamt Daten vorgestellt und Robert Habeck hat ganz stolz allen erzählt, dass wir die Klimaziele schaffen und das stand auch gefühlt überall, also so in allen, also ich habe ganz viele Pushes damals bekommen, ich erinnere mich noch dran. Mhm. Und heute, ein paar Monate später, gab es so die gegenteilige Push-Mitteilung, nämlich Expertenrat für Klimafragen sagt, die Klimaziele bis 2030 schaffen wir nicht. Was ist da genau passiert? Willst du mal erzählen?
Vielleicht starten wir damit, warum wurde das eigentlich vorgestellt? Warum gibt es dieses Sondergutachten? Warum auch so kurze Zeit später? Eigentlich sollte sowas alle 2 Jahre passieren. Jetzt ist es aber so, dass das Klimaschutzgesetz ja auch sehr publik novelliert wurde oder werden soll. Das sind jetzt so die letzten Schritte, das ist fast final. Eigentlich fehlt nur noch die letzte Unterschrift durch den Bundestag, durch den Bundesrat ist es schon.
Steinmeier muss da nochmal drüber, ne?
Ja, genau. Ich glaube, das ist die allerletzte Etappe sozusagen. ich glaube, wir können sagen, das ist durch. Da wird es jetzt keine Änderung mehr geben.
Ja,
Und da habt ihr auch drüber gesprochen. Die zentrale Änderung, die sich darin ergibt, ist, dass nicht mehr die einzelnen Sektorziele sich wirklich angeschaut werden, sondern ein Gesamtbudget. Das dann im Zeitraum bis 2030. Und die zweite große Erneuerung ist, dass das Klimaschutzgesetz jetzt auf einem Nachsteuerungsmechanismus basiert und nicht mehr auf den historischen Emissionen. Das heißt, es geht um Projektion, der Blick ist nach vorne gerichtet und nicht mehr nach hinten. Genau, und in diesem neuen KSG, also Klimaschutzgesetz, gibt es eben diese jährliche Prüfung mit der Aufgabe zu kontrollieren, wird das Ziel denn bis 2030 noch erreicht? Das ist dieser Unterschied zu vorher, das vielleicht als Gesamtkontext.
Und heute haben Sie dazu Stellung genommen.
Und heute, genau, wurde dazu Stellung genommen. Was ist so die Main Message davon? Das Budget bis 2030, das wird knapp eingehalten. Das ist zumindest die Projektion und ein gewisses Politikum, weil was heißt knapp? Ist ein Puffer von so 47 Megatonnen. Das ist sehr, sehr wenig, nämlich weniger als 1% des Gesamtbudgets. Und dementsprechend projiziert oder schätzt der Expertenrat auch ein, dass es eben nicht eingehalten wird, auch wenn die Projektion so aussieht.
Okay, krass, aber warte mal, also weil zum Beispiel heute hat man ja so überall gelesen und so habe ich jetzt auch die Pressemitteilung und so verstanden, Expertenrat sagt, die Klimaziele oder warte, ich mache noch mal kurz die Pressemitteilung auf, weil ich fand das irgendwie, ich fand das so eine geile Formulierung. Expertenrat prüft Projektionsdaten, Einhaltung des Klimaziels für 2021 bis 2030 nicht bestätigt. Das fand ich so geil, dieses nicht bestätigt.
Genau.
Also es wird ja also quasi so das, was Robert Habeck noch im März so stolz verkündet hat, da sagt auch jetzt der Expertenrat, also zurücklehnen jetzt bitte nicht, auf gar keinen Fall. Also so leicht ist das alles nicht und Klimaziele 2030, die wackeln wirklich richtig.
Absolut.
Oder?
Absolut. Ich glaube, woran das liegt, ist, dass Robert Habeck im März noch davon gesprochen hat, dass zwar im letzten Jahr das Ziel eingehalten wurde, aber dann mit Blick auf die nächsten Jahre und auch mit, was wir sehen, ist, dass gewisse Sektoren, da kommen wir gleich vielleicht noch zu, vielleicht besser, die Klimapolitik dort besser läuft und die Emissionseinsparung dort besser läuft, in anderen aber nicht. Und sich das bis 2030 einfach nicht ausgeht. Und das mag die letzten Jahre sich noch gut ausgegangen sein, da gab es ja auch eine Konjunkturschwäche etc.
Ja.
Aber dann eben diese Zielerreichung bis 2030 kann nicht bestätigt werden. Ich glaube, das ist eine politisch auch vorsichtige Formulierung vom Expertinnenrat. Die machen ja auch einfach nur Projektion, aber sagen da ganz klar, die gehen von einer Zielverfehlung aus.
Und die haben ja auch so ein bisschen begründet, woran das liegt. Also es war der Fokus natürlich auch wieder der Verkehrssektor, weil da einfach die Emissionen noch zu groß sind und die Politikinstrumente einfach noch nicht reichen, um die Emissionen bis 2030 runterzukriegen. Was hast du so das Gefühl, was haben sie noch so, also wie begründen sie das?
Ja, die geben eine ganze Reihe an Begründungen. Ich finde das sehr interessant, weil ich das Gefühl auch habe, dass durch diese Novellierung des KSG der Expertenrat jetzt auch ein bisschen Politik zugewandter oder zumindest, er hat das Mandat, Maßnahmen auch vorzuschlagen. Und ich habe schon das Gefühl, dass sie sich politisch auch ein bisschen besser positionieren können durch diese Novellierung. Ich glaube, die großen Gründe, die genannt werden, sind Finanzierung. Die sagen ganz klar, die Finanzierungsgrundlage ist einfach nicht gegeben und die Projektionen basieren eben auf der Annahme, dass eine Weiterfinanzierung gegeben ist. Das heißt hier einfach das große Problem, wie sieht da der Spielraum die nächsten Jahre überhaupt aus? KTF, großes Stichwort, das ist nicht durchfinanziert. Wir wissen da noch gar nicht, ob wir das Geld die nächsten Jahre haben, treffen aber die Annahme, dass es so sein wird. Das zweite große Ding ist soziale Akzeptanz. Wir sehen gerade eigentlich immer mehr, dass sobald Vertrauen in die Politik generell leidet und sich vermindert, auch das Vertrauen in die Klimapolitik sich vermindert. Ich brauche nur das GEG sagen und Leute haben wahrscheinlich schon die Titel.
Ja, ja.
Genau, das haben wahrscheinlich schon die Titel der Bild-Zeitung und dann auch die teils populistisch geprägte Debatte im Kopf, die natürlich immer auf diese soziale Akzeptanz auch einpreisen negativ. Das sind alles Annahmen und das ist vielleicht der Nachteil dieser projektionsbasierten Analyse statt der emissions- und nach hinten blickenden Analyse, dass es sehr annahmelastig ist. Also man muss sehr viele Annahmen treffen und gerade bis 2030 Nächste Woche steht die EU-Wahl an. Wir wissen gar nicht, wie politisch stabil die EU danach sein wird und welche Allianzen sich für Klimaschutz da schmieden. Oder viel eher, welche Allianzen gegen Klimaschutz sich dann schmieden. Das sind so die Sektorhemmnisse, wird das im Bericht genannt, die da in den Projektionen drinstecken.
Es ist ja, also genau, also das, was du sagst, so, das ist als irgendwie so mega ungewiss, wenn man in die Zukunft schaut, und umso wichtiger ist es ja, aber so standhafte Instrumente zu haben und auch wirklich quasi zu investieren in Klimaschutzmaßnahmen. Da finde ich dieses Finanzierungsstichwort einfach super interessant, weil da haben sie auch wirklich gesagt, also um das vielleicht nochmal so zu erklären, diese Sachen, die im Klimaschutzprogramm, also die ganzen Klimaschutzmaßnahmen, also wie wir bis 2030 unsere Klimaziele schaffen wollen, da hatte ja Habeck letzten Sommer ein Programm vorgestellt. Da waren ganz viele Klimaschutzmaßnahmen irgendwie beschrieben. Und das fand ich mal interessant, da ist Brigitte Knopf auch schon im März irgendwie drauf eingegangen. Nee, im April. Ich bringe das jetzt alles durcheinander. Das ist, viel Arbeit, viele Pressekonferenzen. Aber da ist sie im April drauf eingegangen und hat irgendwie gesagt, so die Hälfte dieser Maßnahmen, die wir jetzt beschlossen haben, um die Klimaziele oder die wir uns wünschen, um die Klimaziele irgendwie einzuhalten, die sind fiskalischer Natur. Also da braucht es wirklich feste also Finanzen für. Und das ist ja alles irgendwie nicht so ganz geklärt. Und da haben die, also da hatte ich das Gefühl, da haben die heute auch so ein bisschen wieder drauf angespielt, so von wegen, Leute, es ist super wichtig, dass diese Sachen finanziert sind, damit wir überhaupt eine Sicherheit haben, um das einzuhalten, oder?
Absolut. Und Dreh- und Angelpunkt ist da der KTF, der Klima- und Transformationsfonds. Der war im November, ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen, der war im November ganz groß in der Presse, da fehlten dann auf einmal 60 Milliarden, die entzogen wurden. Und der ist eigentlich auch jetzt, was diesen Haushaltskonflikt oder die laufenden Haushaltsverhandlungen angeht, ganz zentral. Denn darüber werden die meisten Klimaschutzprogramme, aber auch Transformationsprogramme finanziert. Was wir da nämlich eigentlich sehen, ist, dass sich ein ganz großes Haushaltsloch aufmacht. Nicht nur im Kernhaushalt, sondern auch im KTF. Man munkelt in Berlin, sage ich mal, so etwa 10, 15 Milliarden, die im KTF eingespart werden sollen.
Also vielleicht um das nochmal so, es ist wirklich viel, viel Geld. Also wenn das stimmt, dann wäre das wirklich eine Hausnummer, oder?
Das wäre absolut absurd. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich der KTF nicht mal die Bedarfe sozusagen füllt. Also es gibt Studien, die sagen, die Bedarfe sind eigentlich viel höher als das, was im KTF schon finanziert wird. Das heißt, was wir bräuchten, ist eigentlich mehr Geld. Und hier sprechen wir von Kürzungen. Und das führt natürlich auch zu diesen verlängerten Haushaltsverhandlungen. Das führt dazu, dass diese Eckdatenwerte, also die Grundwerte der verschiedenen Haushaltspläne, nicht gekommen sind, weil sich die Regierung da einfach nicht einigen kann. Weil das wahrscheinlich rote Linien auf der einen Seite von der FDP, keine Steuerschuldenreform zu haben, auf der anderen Seite die Grünen, meine Interpretation, keine Klimakürzung haben zu wollen, sich da einfach keine Einigung findet. Und der KTF ist deswegen so besonders, weil jetzt, wo diese Rücklage, die sogenannte Rücklage, weggebrochen ist durch das Bundesverfassungsgerichtsurteil, eigentlich die Haupteinnahmequelle die CO2-Preise sind. Und das sollen in diesem Jahr so um die 20 Milliarden sein. Nicht allzu viel, das soll die nächsten Jahre zwar steigen, aber auch nicht bis ins Unermessliche und auf keinen Fall bis zu einer Summe, die genug wäre, diese Bedarfe zu decken. Und bei der CO2-Bepreisung haben wir das Problem, dass die ziemlich schwanken. Gerade im EU-Emissionshandel gehen die Preise teilweise, ich glaube, vom letzten Februar zu diesem Februar um 50 Euro nach unten. Wenn wir jetzt unsere Finanzierungsgrundlage an volatile Preise, also an wechselhafte Preise ausrichten, damit ist keine stabile Finanzierung und vor allem keine Finanzierung über Jahre zu machen. Das heißt, ja, fatal also eigentlich.
Und das ist halt das große Problem. Also wir haben heute nochmal irgendwie sozusagen den Hinweis bekommen vom Expertenrat, die sagen, ey Leute, wir müssen diese Finanzierung sichern, damit wir unsere Klimaziele einhalten. Und wir haben parallel eine Haushaltsdebatte laufen, oder beziehungsweise, glaube ich, wirklich ehrlich gesagt sehr harte Haushaltsverhandlungen. Also wenn man damit, also du hast es ja eben schon ein bisschen angedeutet, mit Leuten aus Berlin spricht, da geht es, glaube ich, gerade richtig ab im Hintergrund.
Absolut.
Wo dann halt, also wo halt gerade ganz doll gestritten wird, ja in allen Ministerien, das ist ja auch wirklich öffentlich, aber auch beim KTF, da halt wieder Geld rauszunehmen. Und also das ist, und also jetzt, du hast jetzt ja nochmal den großen Rahmen aufgemacht, wie, also dass da einfach die Finanzierung auch überhaupt nicht sicher ist und dass die Preise, also dass der CO2-Preis jetzt niedrig ist, vielleicht in Zukunft steigen wird, aber also quasi umso größer die Not, diese Finanzierung zu sichern. Und das ist halt echt krass, wenn man jetzt halt schaut, das ist alles noch nicht spruchreif, ne? Also wer weiß, was dann am Ende dabei rauskommt, aber es gibt schon gewissen Grund zur Annahme, dass die da jetzt nicht, ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst, 15 Milliarden Euro mehr rauflegen, ganz im Gegenteil. Und das ist halt schon irgendwie krass, ja. Oder? I don't know.
Ja, und ich glaube, es wird noch komplexer, indem wir uns anschauen, nicht nur, welche Mittel sind denn eigentlich eingeplant, sondern auch, welche Mittel werden tatsächlich verausgabt. Also welche Gelder fließen am Ende des Jahres oder sind am Ende des Jahres wirklich in Klimaschutz geflossen, weil das grundsätzlich gerade im KTF eigentlich immer weniger Gelder sind als angedacht. Und das findet auch in diesen Kalkulationen und Projektionen noch gar nicht statt. Das heißt, diese Zahlen, die schon sehr auf Kante genäht sind, sind auf jeden Fall, würde ich sagen, noch zu optimistisch gedacht.
Welche Zahlen meinst du jetzt? Meinst du die jetzt vom den Expertenrat vorgestellt hat oder die vom Umweltbundesamt?
Die Projektion, also die Projektion bis 2030, die nicht nur ja von der Finanzierung ausgehen, sondern auch dann davon ausgehen, dass wenn Dinge finanziert werden, auch Dinge wirklich umgesetzt werden. Und das ist sozusagen das zweite Paar Schuhe. Ich glaube, unterm Strich fehlt hier einfach eine Risikoabschätzung. Ne? Die Zahlen sind auf Kante genäht, es wird von der Finanzierbarkeit ausgegangen, es wird von der Akzeptanz ausgegangen und das bildet die Realität einfach gar nicht ab. Und ich frage mich da schon, okay, will man hier die Jahrhundertaufgabe, wenn man sie so nennen will, Klimapolitik und Klimaschutz, auf so unsichere Beine stellen und sich auf irgendwo unsichere Berechnungen verlassen oder möchte man eigentlich vorsorgen? Es wird immer so ein bisschen getan, als wären diese Ziele, die wir haben, eine Obergrenze. Aber jemand könnte der Politik auch mal sagen, ihr könnt ja auch übereifrig sein. Ihr könnt ja sicher gehen, nicht, dass ihr die Ziele nur gerade so erreicht, sondern dass ihr auf jeden Fall drüber seid. Ich glaube, so ein bisschen mehr Mut würde ich mir da wünschen.
Naja, vor allen Dingen auch, weil das ist ja, also genau das, was du sagst, da habe ich mir auch schon auch oft drüber nachgedacht und auch schon oft gedacht, dass es ja darum geht, ja nicht einfach nur blind diese Ziele zu erreichen, um dann zu sagen, wir haben die Ziele erreicht, sondern es sind ja, also wir sprechen ja über Emissionen, die eingespart werden müssen. Also das ist ja einfach wichtig. Und das wäre ja, also genau das, was du sagst, einfach viel cooler, so alles zu tun, damit es einfach runtergeht und nicht irgendwie sich auf Berechnungen auszuruhen und zu sagen, hey, aber das wird ja auf jeden Fall klappen und das Ziel 2030 schaffen wir oder auch nicht. Also so, es ist halt irgendwie schon echt lustig. Und natürlich, das gehört zur Politik dazu und da sind verschiedene Interessen und du musst einig werden. Aber ich finde es auch voll wichtig, dass du das nochmal sagst. Es sind halt einfach Ziele, die man, also wo man einfach auch ein bisschen mehr tun könnte. Ich weiß nicht, was glaubst du denn jetzt, was sagt denn der Expertenrat, was jetzt passieren muss? Also wir haben ja über die Finanzierung schon gesprochen, haben so ein bisschen den Zeigefinger rausgeholt und gesagt, Leute in den Hinterzimmern, die gerade Haushalt verhandeln, be careful, die Finanzierung muss gesichert werden. Aber was haben sie denn noch gesagt, was wichtig ist?
Na, der Expertenrat hat schon einige Maßnahmen auch benannt, die schnell umgesetzt werden könnten. Das haben sie auch schon ein bisschen angeteasert im April und sich darauf nochmal rückbezogen. Auch in der Pressekonferenz hat Brigitte Knopf da nochmal drauf verwiesen. Gerade im Verkehr und auch im Gebäudesektor, zwei Sektoren, die jetzt nicht den besten Track Record haben, was so die Emissionsreduzierung angeht. Im Verkehr ist auf jeden Fall wieder das Tempolimit gefallen. Abbau von klimaschädlichen Subventionen. Ich bin mir sicher, dass das Dieselprivileg oder das sogenannte Dieselprivileg und das Dienstwagenprivileg genannt wurden. Also hier wurde der Expertenrat eigentlich wieder oder mal wieder eigentlich konkret in dem, was jetzt passieren müsste. Ich glaube, das ist so ein bisschen die größere Lücke, die sich auch aus der Novelle des KSG ergibt. Denn die Bundesregierung muss jetzt erstmal nichts tun. Das ist auch neu, denn in der KSG-Novelle heißt es, dass erst dann, wenn zwei Jahre hintereinander die Projektionen sagen, dass das Ziel nicht erreicht wird oder dass das Budget überschritten wird, dann muss die Politik tätig werden. Jetzt kann man sich fragen, wieso alle zwei Jahre? Ist für mich absolut nicht logisch. Also wenn jetzt absehbar ist, dass es nicht passt, wieso muss ich dann noch ein Jahr warten?
Um zu schauen, ob es wirklich nicht passt.
Genau. Und ich meine, es ist ja jetzt auch mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das Ruder nicht nochmal komplett umgerissen wird. Wir haben gerade schon diese Haushaltskonflikte angedeutet. Es gibt ja auch noch ein paar andere Streitigkeiten in der Ampel und der jetzigen Regierung. Das heißt, call me a pessimist, aber ich sehe da jetzt nicht die große Hoffnung, dass sich das in den nächsten Monaten krass ändert. Und ich würde sogar auch etwas zynisch vielleicht so weit gehen und sagen, die Regierung hat sich mit dieser Novelle auch irgendwo ein Gesetz geschrieben, mit dem sie diese Legislatur eigentlich nichts mehr machen muss. Weil wenn dann das nächste Jahr wieder sozusagen Budgetbruch oder ein Budgetüberzug festgestellt wird, dann geht es erstmal in die Ministerien, die haben dann 3 Monate, das zu prüfen und dann Ende nächsten Jahres müsste dann was umgesetzt werden. Ja, ciao. Also es ist ein bisschen so, als wäre ich ein Fußballspieler und würde auf dem Feld stehen und die Regeln ändern, während ich das Tor schon verschossen habe. Es passt irgendwie vorne und hinten.
Videoschiedsrichter. Nein, gehen wir sich ein. Nein, aber ja, also ich weiß nicht, was ich aus, also es ist schon irgendwie verwunderlich, dass wir jetzt halt wirklich noch ein Jahr, also ich glaube in irgendeiner, ich habe mir heute, also es ist ja heute auch Start sozusagen der kleinen Klimakonferenz in Bonn. Also heute ist irgendwie so ein Tag, wo viel klimapolitisch passiert und da landen irgendwie ganz, ganz viele Pressemitteilungen im Postfach. Und also dazu auch total viel. Und ich glaube in irgendeiner, ich glaube es war auch von den Grünen, stand dann irgendwie so von wegen so, ja und dann versuchen, also quasi, wir nehmen das sehr ernst. Mhm. Und genau, und aber ganz unten im letzten Satz stand genau das, aber und schauen dann, ob wir 2025 dann gefühlt sowas tun müssen oder so. Also so habe ich das so ein bisschen gelesen und das fand ich auch.
Das ist schon absurd.
Also von wegen, wir tun jetzt, also wir nehmen das sehr ernst und ich, also ich meine, es gibt ja auch noch ein paar Gesetzesentwürfe, die so in der Mache sind. Mhm. Also Geothermieausbau etc., das wurde auch nochmal betont. Aber genau, es ist irgendwie so ein bisschen, eigentlich müsste man halt jetzt mal wirklich es weiter anschieben. Und du sagst ja ganz richtig, so richtig ist diese Koalition nicht mehr diejenigen, die da jetzt nochmal richtig Gas geben. Also es ist schon, und vor allen Dingen, und das macht ja so, jetzt kommen wir auf die absurdeste, also auf die nächste absurde Stufe, während halt wir schon wieder wirklich krasse Unwetter in Deutschland haben, nur Push-Meldungen, wie Leute irgendwie tot im Keller gefunden worden, weil es eine neue Jahrhundertflut gab. Also so nie haben wir die Auswirkungen, also nie haben wir hier in Deutschland sehr privilegiert die Auswirkungen der Klimakrise mehr gespürt als in den letzten, Jahren und gleichzeitig bewegt sich klimapolitisch so wenig. Ich weiß nicht, du als politischer Analyst. Mhm. Wie schaust du da? Also ist das so, also hast du da so eine Brille, wo du dich davon lösen kannst oder frustriert dich das?
Ach, das frustriert sehr. Ich glaube am Ende, und da spreche ich sicherlich auch für KollegInnen und alle, die sich stark mit dem Thema auseinandersetzen, AktivistInnen vor allem, ist es natürlich super schwer, das als Lohnarbeit zu sehen und am Ende des Tages den Laptop zuzuknallen. Und dann nicht mehr über das Klima nachzudenken und dann die Nachrichten einzuschalten und die Fluten zu sehen und nicht zu denken, ah, das hat doch was mit dem Klimawandel zu tun. Ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo das natürlich so umfassend ist, dass man diesem Thema nicht entkommen kann. Und ich glaube, das ist auch gut. Also es ist gut, dass wir uns damit vollumfänglicher umfassen. Ich glaube, was du gerade angesprochen hast, auch dass Parteien sich jetzt hinstellen und sagen, ah, wir nehmen das ganz ernst und wir kümmern uns auf jeden Fall drum. Ach, das, ich glaube, das ist das, was am meisten frustriert, weil dieses Gesetz wurde ja jetzt kürzlich erst geändert. Also man hat sich ja dazu entschieden, sich nur noch rechtlich dazu verpflichten, dass alle 2 Jahre eine Umsetzung folgen muss. Man hat sich ja dazu entschieden, dass nicht mehr die Sektoren verantwortlich sind, sondern dass es ein Gesamtbudget ist. Das waren ja alles Entscheidungen, die getroffen wurden. Und da, ja, politische Entscheidungen, die getroffen wurden. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein Kernding an dieser KSG-Novelle und jetzt an dem Sondergutachten. Eigentlich ist es ja erstmal was Gutes zu sagen, wir denken in Budgets. Selbst Fridays for Future, Luisa Neubauer, die sprechen ja auch eher immer von Kohlenstoffbudgets. Das heißt, dieser Budgetgedanke ist prinzipiell gar nicht schlecht. Das ist gut fürs Klima. Jetzt ist es aber so, dass es fürs Klima zwar gut ist, aber politisch ziemlich schlecht ist, weil das natürlich die einzelnen Ministerien aus der Verantwortung hieft. Das ist eine krasse Verantwortungsdiffusion und deswegen fällt es schwer, diese Novelle als irgendwas anderes zu sehen als ein ganz klares Politikum.
Ja, vor allen Dingen, weil, ja, also ja.
Ja, ich glaube, deswegen war heute so ein besonders frustrierender Tag, weil genau das, was die Sorge war, wenn es um diese Novelle ging, und wieder vielleicht ein bisschen zynisch gesagt, was vielleicht auch das politische Ziel dieser Novelle war, trifft ja jetzt ein. Das sind ja genau die Probleme, die mit dem neuen KSG einhergegangen sind. Das sind genau die Dinge, über die wir die letzten Wochen und Monate gesprochen haben und kritisiert haben. Und jetzt sieht man irgendwie, ja, das war so gedacht. Also keine Überraschung, das war so gedacht. Und eine andere Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, aber die auf jeden Fall auch sehr wichtig ist im Zusammenhang mit dem Gutachten heute. Wir haben jetzt viel über diese Budgetverfehlung oder dieses knappe Einhalten, aber vermutliche Verfehlen gesprochen. Das ist ja nicht das einzige Ziel, was wir haben in der deutschen Klimapolitik. Wir haben auch noch das 65%-Ziel zu 2030. Und das werden wir laut Bericht auf jeden Fall knapp verfehlen. Das mag jetzt nicht viel sein, weil ich glaube, es wurde gesagt, wir werden nur 64% erreichen und nicht 65%. Jetzt mag man sich fragen, okay, ein Prozent Verfehlung, was ist das schon? Ich finde das schon ziemlich interessant vor dem Hintergrund dieser ganzen Klimaklagen, weil das ist natürlich eine klare Verfehlung, auch wenn sie nur ein Prozent ist, aber es ist eine klare Verfehlung, die man juristisch nutzen könnte. Und neben den deutschen Zielen haben wir auch noch europäische Ziele, also europäische Sektorziele. Und das ist was, was der Expertenrat auch im April und auch schon davor immer wieder gesagt hat und was eigentlich sehr präsent in dieser Debatte war, wo sich die Parteien aber nicht so ganz präsent geäußert haben. Die laufen ja weiter. Und der Vorteil des alten KSG war, dass die deutschen, sozusagen die Ziele, die wir uns in der nationalen Politik gesteckt haben, sehr einhergingen mit denen der europäischen Politik. Das heißt, eine Einhaltung des alten KSGs war auch eine Einhaltung der europäischen Ziele. Das entfällt jetzt ein bisschen. Zumindest ist das nicht mehr gesetzt, dass es so ist, weil man eben diese Gesamtbetrachtung jetzt eher hat. An die europäischen Ziele müssen wir uns ja trotzdem auch halten. Sonst müssen wir da, glaube ich, Strafen zahlen oder Emissionsberechtigung der anderen Länder kaufen. Und da frage ich mich, in diesen ja dann doch schwierigen politischen Zeiten und mit der Wahl, die jetzt auf uns zurollt, wo es nicht, glaube ich, nicht der große Sieg für progressive linke Klimapolitik geben wird. Was ist das bitte für ein Signal, dass Deutschland da auch an europäische Nachbarländer schickt, indem wir sagen, wir haben hier eine neue Form unseres Klimaschutzgesetzes und die ist irgendwie so ausgelegt, dass wir die europäischen Ziele missachten können, wenn wir wollen. Das ist ja absurd. Also gerade wenn es um politische Stabilität geht, no way.
Ja, das ist ja genau das. Also das ist ja also quasi auch so, ich finde, es hat auch immer so ein bisschen was von so dumm verkaufen, klingt jetzt so hart, das meine ich überhaupt nicht, aber es ist so ein bisschen. Es wird ja sehr, 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 sehr so verkauft und ich meine, da steckt ja auch ein Funken Wahrheit drin, dass es ja quasi darum geht, die Ziele komplett einzuhalten. Und wenn man jetzt halt dieses, also wir haben da jetzt in den letzten Podcast-Folgen auch schon übelst viel drüber gesprochen, aber es kommt ja immer wieder hoch, weil es einfach super wichtig ist. Also diese Ziele quasi, also wenn im Energiesektor ein bisschen mehr eingespart wird, dass man sich so ein bisschen aufeinander verlassen kann, geschenkt. Also ich sehe schon den Punkt auch so, wie die FDP da argumentiert, aber die Grünen ja jetzt auch, indem sie es ja zusammen beschlossen haben. Aber es ist ja genau, also dieses so, es gibt ja europäisch genau diese Richtlinie. So, also verkauft uns doch nicht für dumm, so ein bisschen. Und so, hä? Also ich meine, ihr müsst es doch eh erreichen in bestimmten Sektoren. Und das ist halt vor allen Dingen auch der Verkehrssektor und der Gebäudesektor, die ja auch die Problemkinder immer sind, weil, und das muss man auch immer dazu sagen, es ja auch wirklich schwierig ist, in diesen Sektoren die Emissionen runterzukriegen. Da braucht es halt bestimmte Maßnahmen. Aber so zu tun, als ob, also diese europäischen Ziele, das wurde halt auch so ein bisschen. Also da kann man jetzt viele Wörter und da kann jeder aus einer anderen politischen Richtung das anders interpretieren, aber es ist jetzt nicht so, als dass das jetzt so öffentlich kommuniziert wurde und immer nur auf Nachfragen hin irgendwie dazu Stellung genommen wurde. Und wir haben das ja auch, ich glaube in der vorletzten Folge, Sven Giegold musste da auch schon mal richtig bezahlen, weil quasi Deutschland die Ziele gerissen hat auf europäischer Ebene. Und das Problematische daran ist ja, dass es auch immer teurer wird. Also die Idee dahinter ist ja, dass quasi Deutschland dann Emissionsrechte von anderen Ländern kaufen kann. Aber die sind ja jetzt auch nicht alle so super im Einhalten ihrer Klimaziele. Also da werden jetzt auch nicht tausende Rechte rumliegen. Und es ist ja auch der Sinn des Marktes, dass da halt nicht super viel drum liegt, sondern dass das eben gedrückt wird, damit das teuer ist, CO2 auszustoßen. Ja, und dann hat man aber totales Problem, weil wenn alle dann das irgendwie nicht einhalten, dann kannst du dir auch keine Emissionsrechte mehr kaufen, weil die gibt es dann einfach auf dem Markt nicht. Absolut. Und dann wird es richtig teuer. Und das ist halt also so, ja.
Deutschland muss sich, glaube ich, auch der Rolle dann bewusst sein. Wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa. Wir wollen politische Entscheidungen antreiben und wir wollen auch europäische Ziele irgendwo einhalten. Ich glaube, da stecke ich nicht so tief drin, aber gerade so eine Frage der Governance, was ist denn die Rolle Deutschlands und was ist das für eine Signalwirkung? Wenn Deutschland jetzt anfängt, sich Emissionsberechtigungen anderer Länder einzukaufen, das fühlt sich schon auch sehr absurd an. Und ich glaube, da fehlt es dann manchmal an politischem Mut, weil das hat der Expertenrat ja auch heute nochmal gesagt, es gibt ja Maßnahmen. Es gibt ja Maßnahmen, die schnell eingeführt werden könnten, wenn wir denn wollen, die emissionsmindernd wirken. Vielleicht nicht im Einzelnen krass emissionsmindernd, aber auf jeden Fall in der Summe. Und ja, man kann jetzt irgendwie den Blick aufs nächste Jahr legen und schon sagen, dann steht eine neue Wahl an. Aber ich glaube, allen Parteien ist gerade geholfen, ein bisschen politischen Mut zu zeigen und zu zeigen, wir schaffen das und wir können jetzt noch ein richtig gutes Klimaprogramm aufsetzen, was die Ziele, die wir uns selbst gesteckt haben, also es fühlt sich absurd an, das nochmal sagen zu müssen, einzuhalten. Das ist ja alles, worum es ja am Ende des Tages geht. Ja.
Was ich mich manchmal auch so frage, also wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es irgendwie frustrierend ist, das zu beobachten und immer wieder irgendwie auch das Gleiche zu berichten und zu sagen, aber der Expertenrat, also die Leute, die das prüfen und dann irgendwie vorstellen, das stelle ich mir auch wahnsinnig frustrierend vor, weil du hast ja überhaupt gar keinen Hebel. Du kannst ja immer nur sagen, nee, Leute, das war es jetzt wieder auch nicht. Und nee, das ist auch, das stelle ich mir auch so wahnsinnig frustrierend vor, weil es gibt ja keinen Hebel. Also du kannst ja, also klar, du kannst ja als Expertenrat nichts machen. Du kannst einfach nur sagen, so ist es nicht.
Ja, das ist, glaube ich, das mitunter einzig Gute, was ich jetzt sagen würde, aus dieser KSG-Novelle kommt, dass dem Expertenrat da so ein paar mehr Möglichkeiten gegeben werden, dass sie jetzt eben Maßnahmen vorschlagen können. Mhm. Da haben wir vorhin ein bisschen drüber gesprochen, was auch gesagt wurde, ist, oder vorgeschlagen wurde, ist so ein Bonus-Malus-System im Verkehr, dass man dafür belohnt wird, wenn man auf Energie sparende oder klimafreundliche Mobilität setzt, aber dafür auch bestraft wird, wenn man das nicht tut, sondern auf fossile Kraftstoffe setzt und sich Benziner noch kauft, dass der teurer wird. Solche Dinge, und das haben wir in den letzten Jahren nicht gesehen. Das heißt, der Expertenrat hat da jetzt schon noch mal mehr Raum, auch ganz konkret zu sagen, was passieren muss. Und ich glaube, gerade was so die Arbeit von organisierter Zivilgesellschaft angeht, sich da auch auf die Vorschläge des Expertenrates berufen zu können, das macht mir ein bisschen Hoffnung.
Ja, das kann ich verstehen. Das ist doch ein bisschen, also wirklich so schön, man sagt ja immer, ein bisschen konstruktiv rausgekommen, dann doch.
Genau. Aber ich glaube, das ist so die große Frage der KlimawissenschaftlerInnen, die ja irgendwie seit 20, 30, 40 oder noch länger Jahren auf den Bühnen dieser Welt sitzen und eigentlich immer wieder das Gleiche sagen, immer in anderen Worten, aber vom Inhalt her und von der Warnung her dann doch oft dasselbe. Ich habe noch zwei Punkte, die ich super gerne anbringen möchte, weil ich schon das Gefühl habe, dass die nochmal wichtig sind zum KSG, bevor wir weiterspringen. Du hast es ja vorhin selber angesprochen, dass Habeck im März oder Anfang des Jahres noch gesagt hat, ah, wir sind guter Dinge und wir halten die Ziele ein. Da vielleicht nochmal der wichtige Hinweis. Dadurch, dass ich auf die Zahlen der letzten Jahre berufen wurde oder vor allem des letzten Jahres, es gibt eine ganz gute Studie von, ich glaube, Agora Energiewende, von Ziellücke zu Zielerreichung oder so, irgendwie so heißt sie, die nochmal ganz gut zeigt, dass der Großteil der Emissionen, die weniger waren, als man dachte, gar nicht an irgendwelchen politischen Maßnahmen lag, sondern einfach an niedrigeren Gaspreisen. Also Gas war billiger als Kohle, es wurde weniger Kohle verstromt, mehr Gas benutzt, voilà, weniger Emissionen. Und das wurde sehr gefeiert.
Ja, vor allen Dingen auch, dass quasi die Konjunktur, also quasi es wurde einfach noch nicht so viel produziert, weil die Wirtschaft so ein bisschen still lag. Also das war ja auch so ein bisschen ein Grund dafür, warum die Ziele eingehalten wurden damals.
Absolut. Und das kann natürlich jetzt nicht mehr passieren. Zumindest mit dem Blick nach vorn ist das unwahrscheinlicher, dass man sozusagen aus Zufall jetzt Ziele einhält und das dann als Erfolg verkaufen kann. Das ist vielleicht der zweite positive Teil, in dem man jetzt nach vorne schaut und nicht mehr die historischen Emissionen. Und zweite und letzte Anmerkung zum Sondergutachten. Ich würde es nochmal gerne klar herausstellen, es ist schon sehr interessant, dass der Expertenrat eine Zielverfehlung attestiert, bevor das novellierte Klimaschutzgesetz überhaupt in Kraft getreten ist. Also wir attestieren jetzt schon eine Zielverfehlung, aber das neue Klimaschutzgesetz, das gilt ja noch gar nicht. Vielleicht ist das ein gutes Bild dafür, um den Stand der deutschen Klimapolitik zu zeigen.
Hartes Urteil.
Entschuldigung. Ich,
aber faire Beobachtung, also sehr interessant. Das sind ja so die kleinen Dinge, die dann wirklich interessant sind irgendwie. Ja, das stimmt schon, du hast schon recht. Aber wie gesagt, also ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Natürlich 2025 wird richtig spannend, was dann passiert. Aber auch bis dahin schauen wir uns das Ganze natürlich an. Danke auf jeden Fall schon mal bis hierhin. Ich finde, also so normalerweise haben wir die Rubriken so ja sehr stark gegliedert. Also normalerweise fangen wir ja immer an, dass wir irgendwie, Jule und ich, zurückschauen auf irgendwie die Klimapolitik oder die Dinge, die in den letzten Wochen so passiert sind und so ein bisschen gossipen und gehen dann erst in dieses lange Thema ein, was wir ja jetzt irgendwie so wirklich durchgesprochen haben. Und heute habe ich mal gedacht, machen wir es umgekehrt, eben weil diese Vorstellung heute vom Sondergutachten irgendwie so interessant ist und so wichtig ist. Aber deshalb würde ich dich trotzdem noch mal gern fragen,
ja.
Was dir in den letzten Wochen klimapolitisch so aufgefallen ist, was für dich irgendwie wichtig war.
Ja, es ist viel passiert die letzte Woche oder die letzten Wochen. Vielleicht fangen wir mit dem Fridays for Future Klimaprotest an.
Ja, der war jetzt ja am Freitag, ne?
Genau.
Wie viel, also sag mal ganz ehrlich, wenn du jetzt nicht beruflich damit zu tun hättest, also wie hast du die Medien verfolgt? Also wie viel hast du davon mitbekommen, weil du nicht eh schon drin gewesen wärst? Also würde mich wirklich mal interessieren.
Tatsächlich wenig. Also ich habe jetzt wenig davon mitbekommen. Ich hatte aber auch Besuch übers Wochenende oder am Freitag. Das heißt, ich habe aktiv versucht, wenig Zeit an meinem Handy zu verbringen.
Sehr gut.
Aber insgesamt, Dankeschön. Insgesamt hatte ich das Gefühl, tatsächlich wenig davon mitbekommen zu haben. Das mag an mir gelegen haben, aber wie geht's dir damit?
Ja, ich fand das nämlich auch, also ich habe schon irgendwie mitbekommen, weil ich irgendwie Stories auf Instagram gesehen habe von Leuten, dass irgendwie jetzt wieder Klimastreik ist und es auch ein besonders wichtiger Klimastreik ist, jetzt kurz vor der Europawahl. Und ich glaube, es waren auch echt viele Videos gedreht, die dazu, also irgendwie so Werbevideos, die irgendwie aufrufen sollten zum Wählen und Fridays for Future und ich glaube, es war irgendwas mit Zähneputzen. Ich habe irgendwas mit Zähneputzen
gesehen.
Stimmt,
sonst wird es braun.
Ja, genau. Und irgendwie wichtiger Klimastreik oder wichtiger Fridays for Future Streik vor der Wahl. Aber ich glaube, ich habe dann von Ann-Kathrin Büsker, die jetzt auch in der vorletzten Folge bei uns zu Gast war, ich glaube, ich habe bei ihr so eine Story gesehen, wie sie von oben so die Straße abgefilmt hat, als der Fridays for Future Zug an irgendeinem Gebäude vorbeigelaufen ist. Ich weiß es nicht mehr. Und das sah irgendwie schon, also wenn man diese großen Bilder vor Augen hat, 2019, mit diesen, also diese riesigen Massen an Menschen, war das schon echt ein bisschen traurig, fand ich. Ja. Also ich war schon so, eieiei, oh Mann. Das ist schon
schade.
Krass. Also,
ja.
Nee, es ist schon krass, wie das einfach eingebrochen ist, weil einfach auch also so viel gleichzeitig passiert. Und man sagt ja immer wieder so, dieser Fridays for Future, dieser Hype, der ist irgendwie nicht mehr so richtig da und ist abgeflacht.
Ja.
Ich glaube, sie haben es trotzdem so ein bisschen als Erfolg verkauft, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch frustrierend sein muss. Du rennst ja gerade einfach nur gegen die Wand, also auch als Aktivistin dann wahrscheinlich, weil dir auch niemand mehr richtig zuhört, oder?
Voll. Ich glaube, du hast total recht, dass irgendwie gerade auch das Nachrichtenumfeld so gesättigt ist mit Nachrichten und schlimmen Nachrichten und alles sehr dramatisch ja auch, dass da vielleicht nicht mehr so viel Platz gerade ist für Klimapolitik. Zumindest nicht so, wie es 2019 noch der Fall war, wo ich schon das Gefühl hatte, da war ein viel größerer Appetit und noch viel, vielleicht ein bisschen mehr Platz da, dieses Thema zu bearbeiten.
Voll.
Und ich finde also großen Respekt, auch diesen Klimaprotest im Namen der Demokratie aufzuziehen und auf diese verwobenen Themen, ne? Demokratie und politische Stabilität und Klima, das hängt ja alles zusammen, darauf auch hinzuweisen. Und das finde ich schon richtig gut, dass sie das machen. Und auch super wichtig, aber ich stimme dir dazu. Es ist schon schade, dass es gerade nicht so angenommen wird. Und ich finde so die Arbeit, die Fridays for Future vor allem auch neben den Protesten macht, ne? Also die Zusammenarbeit mit Verdi und anderen Gewerkschaften, gerade auch für bessere Arbeitsbedingungen, aber auch für eine Verkehrswende einzutreten, finde ich total faszinierend und richtig, richtig gut. Und ich hoffe, die lassen sich von vielleicht kleineren Märschen als erwartet nicht unterkriegen.
Aber bist du schon Fridays for Future Fan, oder? Höre ich jetzt so raus.
Ich bin Fan von jeder Stimme, die sich für guten und sozial gerechten Klimaschutz einsetzt. Also ja.
Bist du auch Fan von also es gibt ja gerade auch Leute, die sehr radikal für mehr Klimaschutz protestieren. Um genauer zu sein, findet gerade wieder ein Hungerstreik statt. Wir erinnern uns, 2021 vor der Bundestagswahl gab es das schon mal. Daraus ist die letzte Generation erwachsen. Da haben sich Leute haben Leute nicht gegessen und also deswegen dafür ein Gespräch mit den Kanzlerkandidaten gefordert. Am Ende hat tatsächlich Olaf Scholz auch mit ihnen gesprochen, als Kanzlerkandidat, glaube ich, damals noch. Und jetzt sitzen wieder Leute, diesmal nicht vom Kanzleramt, sondern vom BMWK. Ganz interessant, also vom Wirtschaftsministerium, haben die da ihr Camp aufgeschlagen, weil sie wollten eigentlich, glaube ich, auch fürs Kanzleramt, aber die EM findet ja jetzt bald statt. Und deshalb, ich finde das so bitter. Die mussten dann irgendwann umziehen, weil die da irgendwas für die EM aufgebaut haben und sitzen deshalb jetzt vom Wirtschaftsministerium, also vor Robert Habecks Tür. Und nicht so lustig ist tatsächlich, was sie machen. Also es ist ein sehr, sehr radikaler Protest. Der eine, der Wolfgang Metzler-Kick, der streikt jetzt schon seit knapp 90 Tagen, also seit 90 Tagen ist er nichts mehr, nimmt noch so ein bisschen, also hat jetzt, glaube ich, noch die letzten Tage so Salze und Vitamine zu sich genommen und trinkt auch noch,
okay.
Aber wirklich 90 Tage kein Essen. Und jetzt haben die auch gerade angekündigt, am Mittwoch, also quasi am Mittwoch auch auf Flüssigkeit zu verzichten, also in den trockenen Hungerstreik zu gehen, um Olaf Scholz und die Regierung aufzufordern, dass sie sich öffentlich dazu bekennen, in welcher Lage wir sind. Also quasi einmal eine Regierungserklärung wollen sie, wo Olaf Scholz wirklich einmal sagt, wie es um die Klimakrise steht. Die haben da so ein paar einzelne Fakten, was Olaf Scholz in dieser Rede sagen soll. Und dann würden sie wieder anfangen zu essen. Das finde ich schon echt krass. Du hast ja eben gesagt, du bist Fan von jedem Protest. Das ist jetzt ein bisschen gemein, aber davon auch.
Ich fühle mich hier gefangen. Also erstmal will ich sagen, habe ich riesen Respekt davor, dass die Aktivisten oder Aktivistinnen so handeln und da auch sehr aufrichtig handeln und sehe den nicht nur den Ernst der Lage, auch den Ernst dieser Aktion, aber hab da so ein bisschen Zweifel an dem Erfolg. Also mit dem größten Respekt, am Ende weiß ich nicht, ob das wirklich das Mittel ist, um das zu erbringen, worum es da geht. Also ich glaube, auf der einen Seite, ja, die nächste Erklärung davon, dass wir ein Problem haben, das wäre natürlich schön. Und ich verstehe schon ich verstehe schon, dass es denen daran gelegen ist, aber ich weiß ehrlicherweise nicht, ob das ja den Erfolg verspricht, den sie sich davon erhoffen. Also eher wahrscheinlich ein bescheidener Effekt. Und ich weiß nicht, ob das im Verhältnis dazu steht, wie drastisch dann diese Aktion schon ist und wie ja gefährlich die möglichen Konsequenzen auch für die AktivistInnen sind.
Nein, aber ich finde das, ich finde das so krass. Ich war jetzt, wann war das, letzte Woche oder so, mal in einem Camp und hab mir das angeschaut und hab mit dem einen Streikenden, der jetzt wirklich schon seit diesen 90 Tagen also nichts mehr isst, gesprochen. Und ich finde das schon krass. Also ich muss ehrlich sagen, dass ich finde, also was ich auch ein bisschen skurril daran finde, ist so die Radikalität des Protests. Ja. Also es ist ja wirklich einfach, es ist Wahnsinn. Der Mann hat nichts, also der isst wirklich nichts mehr. Der ist jetzt in Lebensgefahr. Also letzte Woche, als ich da war, war gerade der Tag, wo seine Ärzte gesagt haben, wir übernehmen hier keine Verantwortung mehr. Also es haben so ein paar Ärzte begleitet und die haben halt gesagt, wir übernehmen hier keine Verantwortung mehr, weil sie haben so von Lebensgefahr gesprochen, ne? Also das kommuniziert die Gruppe, das kommunizieren die. Aber die veröffentlichen auch immer relativ regelmäßig die Blutzuckerwerte von dem Wolfgang, den sie auch immer liebevoll Wolle nennen. und das ist schon echt weit unten. Und das ist wirklich sehr gefährlich. Und dieser Mann sitzt vor dir, also, und sagt, ich bin wirklich bereit, dafür zu sterben. Und dann aber quasi die Forderung, die so überhaupt nicht radikal ist. Also ich finde das so absurd, dass du sagst, ich bin bereit, dafür zu sterben, dass Olaf Scholz eine Regierungserklärung macht und halt sagt, ey, Leute, die Klimakrise ist, also da hakt es bei mir irgendwie so ein bisschen. Und ich bin mir immer nicht so richtig sicher, wie gut oder schlecht das für so die Klimabewegung ist, weil ich glaube, viele Leute können das überhaupt nicht nachvollziehen. Also viele Leute denken wahrscheinlich einfach nur so, was soll das denn? Dieser Mann soll sich bitte einfach nicht in Lebensgefahr bringen.
Genau.
Und da bin ich immer so ein bisschen, da bin ich noch nicht so richtig, glaube ich, zu einer Meinung gekommen. Da bin ich mir immer ein bisschen unsicher, wie smart das tatsächlich ist.
Ja, ich schließe mich da an. Ich bin mir da auch unsicher. Gerade auch, was so die Legitimität von dem Mittelhungerstreik angeht. Also so also sehr öffentlich sein Leben zu riskieren. Und da muss man ja auch wirklich sagen, da besteht ein großes Risiko gerade. Um etwas zu erwirken, das hat natürlich auch Auswirkungen, wo man demokratische Fragen aufwerfen kann.
Ja, ich bin echt, also ich bin wirklich, ich hoffe wirklich ganz doll, dass da nichts Schlimmes passiert. Und bin da auch so ein bisschen, hab da so ein bisschen mulmiges Gefühl bei.
Ja.
Aber bin gespannt, wie das weitergeht und bin mir auch relativ sicher, dass Olaf Scholz da nicht drauf eingeht wird, was halt wirklich einfach. Ich hoffe einfach, dass die irgendwann so eine rote Linie haben für sich selbst und da, also das, und da einfach viel auch öffentlich kommunizieren, dass sie es machen würden und dann nicht. Also mich hoffe ich wirklich ganz, ganz doll, aber ja, als ich so vor dem saß, war ich so, ey, fuck, das ist wirklich gefährlich. Das naja.
Kann ich mir vorstellen.
Ich weiß nicht, hast du denn so andere, also ist so, ich meine, auch interessant, ich meine, du arbeitest ja sehr viel so zu klimapolitischen Themen. Ist da gerade bei dir noch so ein Thema, wo du was. Ich meine, ja, okay, wir reden, also so, Disclaimer, wir reden auch sehr viel privat. Ich weiß auch, was dich so ein bisschen beschäftigt, aber jetzt mal von diesen ganzen Finanzierungsthemen abgesehen. Gibst du gerade so ein Thema, wo du so klimapolitisch so die letzten Wochen gedacht hast, ey, das ist super wichtig und wo dir was durch den Kopf gegangen ist zu? Weil ich hatte irgendwie das Gefühl, die letzten Wochen, klar, es gab diese Verbrennerdebatte, ne? Also so die CDU hat
Können
noch
wir bitte darüber sprechen?
CDU hat nochmal das aus der Mottenkiste geholt und gedacht, das ist so eine super Idee nochmal vor dem Europawahlkampf. Naja, es ist Wahlkampfzeit, ne? Es ist genau. Wahrscheinlich schon smart. Aber sonst habe ich irgendwie nicht so richtig was gemerkt. Aber ich bin auch gerade nicht so krass in der Aktualität drin, muss ich auch ehrlich sagen.
Also ich glaube, was die letzten Tage einfach sehr da war, und das hast du ja schon gesagt, ist die Flut oder die Fluten. Mhm. Was ja absurd ist, wenn man die Nachrichten aufmacht und irgendwie heute zumindest sieht, die Klimaziele werden nicht eingehalten und dann die nächste Nachricht ist, es gibt Jahrhundertfluten oder mal wieder Jahrhundertfluten.
Ja, das ist so krass. Das ist
Absurdität fast nicht zu übertreffen.
Nee.
Da habe ich so ein bisschen Angst auch davor, dass wenn diese Ereignisse sich häufen, dass wir da so ein bisschen desensitized zu werden. Also dass wir uns einfach desensibilisieren, wie krass das ist. Weil das mag jetzt noch nicht im Ausmaß des Ahrtals sein, beziehungsweise ich weiß gar nicht, in wie groß das Ausmaß da ist und wie vergleichbar das ist. Aber je häufiger das wird, ich glaube, desto weniger wird das zum singulären Ereignis oder wird auch mental so abgespeichert. Und es wäre fatal, wenn das zur neuen Normalität wird, und das droht es ja gerade zu werden. Gerade auch was so den Support der Opfer angeht.
Aber es ist interessant, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber hast du einen Punkt, dass es vielleicht einfach dann also normaler wird, dass wir uns einfach daran gewöhnen, dass diese Katastrophen passieren und dass es vielleicht gar nicht diesen aufweckenden, also für mich hat das immer wenn ich halt so diese Nachricht verfolge, denke ich auch immer ein bisschen so, ah krass, ja super, jetzt, also dann hat man wieder, da hat man wieder was, womit man argumentieren kann, dass halt die Klimakrise, also dass das schlimm ist und dass wir da was gegen tun können. Das war ja bei der Flut im Ahrtal halt total so, dass danach, also ist irgendwie so ein, ich hatte schon das Gefühl, es war so ein kleiner Aufweckmoment. Aber finde ich interessant, dass du sagst so, nee, du kannst dir auch vorstellen, dass das den gegenteiligen Effekt haben könnte. Stimmt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Das ist ein bisschen die Frage. Das kann natürlich einen guten Effekt auf klimapolitische Debatten haben. Ich glaube, was es dafür braucht, ist ein stärkerer Link zwischen die Fluten haben was mit dem Klimawandel zu tun. Ich weiß nicht, ob wir uns schon mal über meine Masterarbeit unterhalten haben, aber genau das habe ich in meiner Masterarbeit untersucht. Das würde ich hier mal ganz in Eigenwerbung platzieren.
Krank.
Aber die Kernaussage, damit ich jetzt nicht zu viel über mein Studium spreche, war...
Ich glaube, ich würde dich auch stoppen sonst.
Sehr gut. Ist so ein bisschen, und das mag nicht so überraschend sein, aber ich habe da mir vor allem so den Diskurs um die Ahrtalflut angeschaut. Wir sind sehr gut darin, in Deutschland zu erkennen, dass der Klimawandel existiert und dass der Klimawandel menschengemacht ist. Wenn es dann aber um die Klimawandelfolgen geht, dann verbinden wir die zwar mit dem Klimawandel und erkennen an, dass diese Fluten was mit dem Klimawandel zu tun haben, aber da ist dann der Link zu, der Klimawandel ist ja menschengemacht und deswegen könnten wir jetzt eine andere Politik führen, die dann zu einer Verminderung oder Verhinderung führt, der ist nicht so groß. Das heißt dann auch wirklich, die Klimawandelfolgen als menschengemachte Klimawandelfolgen anzuerkennen, der ist nicht so da. Und das ist schon auch meine Sorge, gerade wenn es dann darum geht, einen Push für Klimapolitik aus diesen schrecklichen Naturkatastrophen zu gewinnen, dass dieser Link, glaube ich, nochmal stärker sein muss. Dass das wirklich auch das sind die Folgen vom Klimawandel, vom menschengemachten Klimawandel und wir können was dagegen tun, stärker werden.
Und was glaubst du, oder hast du das, ich weiß nicht, ob du das in deiner Masterarbeit auch irgendwie, aber wie das besser gelingen kann? Also ist das die Aufgabe von Politik oder auch von Medien? Wen siehst du da?
Absolut. Ich glaube, gesamtgesellschaftlich braucht es da ein anderes Gespräch drüber. Politik ist immer in der Verantwortung, die Medien aber genauso. Also es darf eigentlich nicht sein, dass über diese Fluten berichtet wird, ohne dass das Wort Klimawandel fällt. Ich glaube, ich habe irgendwo Artikel gelesen, wo dann zwar Klimawandel getaggt wurde, ganz unten, aber das kein einziges Mal in dem Bericht und der Berichterstattung vorgekommen ist. Ich glaube, wenn wir über diese Katastrophen sprechen, dann muss die Ursache ganz klar benannt werden. Und da haben wir nun mal wissenschaftliche Grundlagen, die das auch klar benennen können.
Ja, ich meine, also das ist ja auch ein Thema, was so das Netzwerk Klimajournalismus, was man an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal empfehlen kann, für alle Leute, die sich irgendwie mit Klimajournalismus auseinandersetzen, auch immer und immer wieder betont, ne? Also dass es einfach super wichtig ist, genau diesen Zusammenhang zu benennen und zu erklären und einzuordnen. Also voll fairer Punkt. Ja, voll spannend. Ja, wir kommen zum Ende.
Wollen wir noch zwei Worte zur Verbrennerdebatte verlieren?
Nee, ganz ehrlich, das spare ich mir heute. Da habe ich keinen Bock mehr zu. Da wurde auch viel zu viel schon drüber gesprochen.
Das stimmt.
Ich kann es auch nicht mehr hören. Also hört euch alle anderen Folgen Climate Gossip an, wenn ihr über dieses Narrativ-Verbrennerverbot und was es damit auf sich hat hören wollt. Oder schreibt sonst nochmal, dann kann man auch gute Empfehlungen zu Texten geben, die es auf jeden Fall gibt, aber ich bin so müde, darüber zu sprechen. Ähnlich wie bei Atomkraft, da hätte ich auch keinen Bock mehr drüber zu sprechen. Also da bin ich auch langsam so ein bisschen, nö. Das und das, ja, das, ja, das ist ja das Privileg dieses Podcasts, müssen wir ja gar nicht. Machen wir ja selber. Nein, es war richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, Niklas. Danke jetzt schon mal auf jeden Fall für deine Zeit. Aber wir haben noch so eine kleine Rubrik am Ende, die wir pflegen. Und das sind die Empfehlungen der Woche, was jetzt auch schon wieder Quatsch ist, weil wir haben seit 1000 Wochen nicht mehr aufgenommen. Aber deine persönliche Empfehlung, fangen wir bei dir an. Was würdest du gerne auf den Weg bringen? Was muss man unbedingt gelesen, gehört, gesehen, sich angeschaut haben?
Ich lese gerade und bin auf den letzten Seiten von in einem wunderbaren Buch namens Landkrank von Nicolas Schulz. Da geht es ja vor allem viel mit seiner teils autobiografischen Auseinandersetzung mit, was bedeutet es, für den Klimawandel verantwortlich zu sein und gleichzeitig auch die Folgen zu erleben. Also so ein bisschen die Conditio Humana in Zeiten des Klimawandels. Ich finde den Autor wunderbar. Er ist glaube ich, auch deshalb bekannt, weil er viel mit dem Philosophen Bruno Latour zusammengearbeitet hat und so ein bisschen.
Wer ist Bruno? Also kannst du das nochmal? Ich kenne die alle.
Ach so, natürlich. Bruno Latour ist ein sehr berühmter französischer Philosoph, der sich vor allem in seinen letzten Jahren auch mit dem Klimawandel und der Rolle des Menschen im Klimawandel auseinandergesetzt hat. Kann ich auch nur empfehlen. Vielleicht lasse ich die Empfehlung auch gleich noch da.
Ja.
Alles von Bruno Latour lesen.
Ja, spannend, muss ich mir mal anschauen.
Aber Landkrank ist ein super Einstieg. In unter 100 Seiten, es geht auch viel um den Freiheitsbegriff, es geht ja viel um Grenzen der Freiheit, statt grenzenloser Freiheit, auch vielleicht in Anbetracht so mancher Wahlplakate der EU-Wahl. Ganz interessant.
Ach, spannend. Ja. Leih ich mir vielleicht mal von dir aus.
Ja, sehr gerne. Wie geht's dir denn? Was hast du mitgebracht?
Ich habe außerdem auch ein Buch mitgebracht, ich glaube, das hatten wir auch noch nie, aber es hat eine liebe Kollegin, die auch schon mal hier zu Gast im Podcast war, da haben wir mit ihr damals über Degrowth gesprochen, Katharina Mau, die hat jetzt ein Buch veröffentlicht, Das Ende der Erschöpfung, wie wir eine Welt ohne Wachstum schaffen. Ich habe das gerade vor mir liegen, das sind so knapp 200 Seiten und echt irgendwie ganz gut gegliedert, um mal, ja, nochmal in diese ganze Degrowth-Geschichte reinzugehen und zu schauen, brauchen wir eigentlich dieses Wirtschaftswachstum und wie könnte es ohne funktionieren, beziehungsweise was steckt da eigentlich hinter? Ich kann es auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen und freue mich auch ganz besonders für Katharina, dass sie das jetzt rausgebracht hat. Ich finde es wahnsinnig cool. Ist auch sehr, sehr schick. Ein sehr schickes Buch. Weil das ist ja auch wichtig, wenn man sich ein Buch kauft, dass das Cover stimmt. Also große Empfehlung, Das Ende der Erschöpfung, wie wir eine Welt ohne Wachstum schaffen, von Katharina Mau. Genau. Ja, und dann haben wir schon wieder eine Stunde gequatscht. Echt richtig cool. Danke, Niklas, dass du bei Climate Gossip zu Gast warst. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass wir dich hier noch öfter hören werden.
Das wäre
ein Vielleicht
Traum.
Aber sogar schon ganz bald. Ich habe es am Anfang ja schon ein bisschen angeteasert. Und ja, freue mich, dass du da warst.
Ja, vielen lieben Dank dir, Samira. Ich glaube, Ich habe gar nicht gemerkt, dass die Stunde so schnell an uns vorbeigeschnellt ist. Es macht einfach viel zu viel Spaß, mit dir über Klimapolitik und alles drumherum zu sprechen. Ganz, ganz liebe Grüße auch an Jule, die ich leider immer noch nicht persönlich kennenlernen konnte.
Das müssen wir auf jeden Fall mal nachholen.
Hierüber nochmal explizit, Jule, lass uns einen Kaffee trinken gehen. Ich würde mich sehr freuen.
Die Einladung über den Podcast. Sage ich ihr, dass sie dann ab Minute 59 nochmal einschalten muss.
Die hört ihn doch hoffentlich bis zum Ende.
Naja, sowieso.
Nein, vielen lieben Dank, es war ein Traum mit dir. Ich freue mich sehr, hier Gast gewesen sein zu dürfen. Und vielen Dank, Samira.
Vielen, vielen Dank und bis bald. Tschüss.